Der Predigtext heute an diesem ersten Sonntag nach Trinitatis kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reiches Tisch fiel, doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Amen. Liebe Gemeinde, der Reichtum wird in unserer Welt in aller Regel beim Namen genannt. Die reichsten Familien Deutschlands werden regelmäßig in der Presse veröffentlicht. Wer die reichsten Menschen des Planeten sind, die Milliardäre, das wissen wir auch. Erstaunlicherweise werden es jedes Jahr mehr. Wir wissen auch, wie viel sie besitzen, grob geschätzt zumindest. Es gibt auch Aufstellungen über die 100 ertragsreichsten Unternehmen auf dieser Welt. Wir kennen auch die Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Über Reichtum wird gesprochen. Armut dagegen ist maximal eine Sache der Statistik. Die Prozente der anonymen Zahlen, die kennen wir vielleicht auch. Aber persönlich kennen wir eigentlich kaum Arme. Wer von uns kennt hier in Romaringen richtig Arme? Über Armut spricht man auch nicht. Armut existiert in der Regel immer im Verborgenen, weil Armut immer auch etwas mit Scham zu tun hat. Und es fällt im Predigtext auf, dass es dort, in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, offensichtlich genau umgekehrt ist. Der Arme in diesem Gleichnis, er hat einen Namen. Der wird uns genannt, nämlich Lazarus. Das ist kein Zufall, das ist offensichtlich Programm. Im Reich Gottes haben die Armen einen Namen. Lazarus zu Deutsch, Gott hilft oder Gott hilft. Er sitzt vor der Tür des Reichen und lebt von dem, was vom Tisch des Reichen im Müllcontainer landet. Solche Müllmenschen gibt es ja auch heute noch zahlreiche in den vielen Städten und Großstädten unserer Welt. Und während bei dem einen in unserer Geschichte von seinen teuren Kleidern die Rede ist, erfahren wir beim anderen etwas von seinen Geschwüren. Interessant, dass die Bibel das schon weiß, dass Armut und Krankheit offensichtlich immer auch zusammengehören. Das ist übrigens bis heute noch so. Armut macht krank. Das hat erst kürzlich wieder eine Studie des Robert-Koch-Institutes ergeben. Es ist in der Tat so, dass der, der am untersten Ende der sozialen Leiter lebt, die geringste Lebenserwartung hat. Das ist eine Tatsache, die heute auch noch in Deutschland gilt. Allerdings, liebe Gemeinde, wird der Reiche in unserer Geschichte weder als irgendein gewissenloser Ausbeuter geschildert, noch als hemmungsloser Verschwender. Eigentlich ist er ein sehr ehrbarer und ein sehr rechtschaffener Mensch in unserem Gleichnis. Nicht die Höhe seines Bankkontos ist offensichtlich das Problem, nun ja, vielleicht ein bisschen, aber nicht generell. Was dann? Vielleicht dieses, dass dieser reiche Mann sich nach Sicherheit sehnt. Zunächst auch nicht zu verdammen. Er will Sicherheit. Er will Sicherheit dafür, dass ihm all das in seinem Leben nicht passiert, wofür dieser arme Mann Lazarus vor seiner Tür steht, was der verkörpert. Er will Sicherheit, dass bei ihm alles glatt läuft im Leben, dass er immer auf der Sonnenseite des Lebens ist. Und sein Geld soll ihm diese Sicherheit gewähren. Und kommt er in dieser sonnigen Welt mit dieser scheinbaren Sicherheit, mit der Armut, mit den Schicksalsschlägen dieser Welt in Berührung, dann wird er seine Sicherheit in Frage gestellt. Das Elend des Lazarus kann den Reichen in unserer Geschichte daran erinnern, dass es manchmal im Leben auch anders laufen kann. Daran will er aber nicht erinnert werden und deshalb muss der Arme vor die Tür. Der Arme hat Angst vor dem arme Leutegeruch, weil der seinen Lebensstil fragwürdig erscheinen lässt. Liebe Gemeinde, wer aber Sicherheit sucht, der will gerade eben nicht in Frage gestellt werden. Wir merken also eigentlich eine ganz logische Verhaltensweise. Deshalb verbannt der reiche Mann den Armen aus seiner Lebenswelt. In der gutbürgerlichen, in der wohlsituierten Welt dieses reichen Mannes und seiner Artgenossen hat der Arme keinen Platz. Und deshalb, liebe Gemeinde, muss das Fest, das im Haus des Reichen gefeiert wird, deshalb auch laut sein und spektakulär. Da wird alles aufgefahren, was geht, damit man eben nicht sieht, dass es draußen vor der Tür dieses Hauses, in dem gefeiert wird, eben auch noch eine andere Lebenswirklichkeit gibt. Die möchte man gern verdrängen. Und deshalb macht der arme Mann auch seine Augen zu, wenn er mit seiner Luxuskarosse einmal durch die Elendsviertel seiner Stadt fährt. Sein Auto hat so praktische Rollläden, die man einfach runterfahren lassen kann. Er kann den Gedanken nicht ertragen, dass es ihm vielleicht auch einmal so ergehen könnte. Und wahrscheinlich hat er auch die Rollläden seiner Villa heruntergelassen, als dann eines Tages der Leichenzug, ein Leichenzug vor seiner Tür vorbeizieht, der Leichenzug des Lazarus, der gestorben ist. An das Sterben möchte nämlich unser Reiche auch nicht so gerne erinnert werden, weil es ihm zeigen würde, wie brüchig seine Sicherheit eigentlich ist, die ihm seinen Wohlstand verschaffen soll. Weil er nämlich merkt, dass diese Sicherheit, die er sich durch seine Grundstücke, seine Lebensversicherung und seine Aktien erhofft, eben irgendwann auch sehr schnell enden kann. Doch vor einem kann der Reiche nicht weglaufen. Vor dem Tod kann er nicht weglaufen. Ein zweites Mal zieht ein Leichenzug an der Villa des Reichen vorbei, dieses Mal ist es aber sein eigener. Auf dem Friedhof treffen sich die Wege unserer beiden Hauptpersonen wieder und das ist ja auch sehr bezeichnend. Der Tod macht keine Unterschiede, ob arm, ob reich, im Sterben gleich, sagt der Volksmund. Kurz, prägnant und doch so wahr. Dieses Mal allerdings im Gegensatz zum Leichenzug des Lazarus eine große Trauergesellschaft, die dem Reichen die letzte Ehre erweist. Zahlreiche Kränze liegen am Grab, viele Nachrufe werden gehalten. Und der reiche Mann, der ja schon im Totenreich ist, der erlebt das alles mit. Er hört, wie nun eine Schaufel Erde auf seinen Sarg fällt. Er hat das Beste aus seinem Leben gemacht, sagt einer seiner Partygäste, der dieser Trauerfeier beiwohnt. Und unser reicher Mann, der das alles hört, will dazwischenrufen und sagen, nein, ich habe mein Leben verfehlt, ich leide Pein an diesem Ort, an dem ich jetzt bin. Keiner hört ihn. Da fällt die zweite Schaufel Erde nun auf seinen Sarg, dort am offenen Grab auf dem Friedhof, auf den Mahagoni-Sarg. Er hat sich stets um das Allgemeinwohl gemüht, sagt der Bürgermeister, der einen Nachruf hält am Grab des Reichen. Oh, wenn ihr die Wahrheit ahntet, will der Reiche dazwischenfahren. Ich leide Pein an diesem Ort, aber er wird nicht gehört. Und so muss er miterleben, wie nun der Pfarrer noch als Dritter eine Schaufel zur Hand nimmt, die Erdklumpen hinunterbefördert in den Sarg und sagt, er war so religiös, der Reiche. Er hat uns eine Glocke, ein Glasfenster und einen Leuchter für unsere Kirche gestiftet. Friede seiner Asche. Und wieder rumpeln die Erdbrocken über den Sarg. Der Reiche in der Todeswelt aber ruft, wie sähe ich mir diesen Frieden, von dem du gerade eben jetzt sprichst, lieber Pfarrer, wie sähe ich mir diesen Frieden wünschen würde. Aber ich leide Pein an diesem Ort. Auch dieser Zwischenruf des Menschen, des reichen Menschen, bleibt oben ungehört. Wie anders, liebe Gemeinde, wie radikal anders, ja eigentlich auch wie erschreckend anders sind die Maßstäbe Gottes im Vergleich zu den Maßstäben in unserer Welt. Und die Maßstäbe Gottes, die gelten jetzt, spätestens ab dem Sterben. Ob arm, ob reich, im Sterben gleich, gewiss, für das Sterben gilt dieses Sprichwort, aber für die Wirklichkeit jenseits des Sterbens gilt sie nicht mehr. Der reiche Mann und der arme Lazarus sind in der Ewigkeit Gottes nicht gleich. Sich selbst zieht der reiche Mann nun in diese furchtbaren Einsamkeit, die er sein ganzes Leben lang so klug und mit Hilfe seines Geldes zu verbergen und zu vermeiden wusste. Lazarus aber, den er sein ganzes Leben lang nicht sehen wollte, den sieht er nun in der Gemeinschaft mit Gott und mit Abraham und den Engeln. Was hat Lazarus in diese Situation gebracht, möchte man fragen. Vielleicht ist das auch mit einer der Schwerpunkte des Gleichnisses. Bringt mich Reichtum in die Hölle und Armut in den Himmel? Das wäre sicherlich etwas zu pauschal. Gewiss, Lazarus als armer Mann konnte nie in seinem Leben der Gefahr erliegen, dass ihm sein Geld zu einem Gott oder zu einem Götzen werden würde. Aber andererseits gilt auch, nicht jeder, dem es schlecht geht, wird darüber fromm. Not lehrt nicht nur beten, Not lehrt manchmal auch fluchen. So ist es leider im Leben. Und trotzdem, glaube ich, gilt, jemand, der nicht im finanziellen Überfluss lebt, jemand, der jeden Cent zweimal umdrehen muss, der weiß eher, dass er eben Halt und Sicherheit nicht aus dem, was er hat, gewinnt, sondern aus dem, was ihm gegeben wird von Gott. Und ich glaube, gerade auch jemand, der mit Krankheit oder einem Schicksalsschlag besonders betroffen ist und das erlitten hat, dem fällt es leichter darauf zu vertrauen, dass dieser Gott, der die Wolken und den Himmel lenkt und die Blumen kleidet, auch für ihn einen Weg durchs Leben ebnet. Und jemand, der mit leeren Händen und vielleicht auch manchmal mit leeren Herzen vor Gott steht, der macht dann die erstaunliche Erfahrung, dass Gott solchen Menschen dann besonders gerne die Hände und auch die Herzen füllt. Solche Menschen haben, wie Lazarus in unserer Geschichte auch, offensichtlich vor Gott einen Namen. Also nicht die Reichen und Mächtigen, sondern die Armen und die Bedürftigen. Liebe Gemeinde, auch einen Armen bringt nichts anderes in den Himmel als das Werk Jesu Christi, als die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, als das, was Christus am Kreuz und am Ostermorgen für uns erwirkt hat, allein aus Gnaden. Und dass wir es dann im Vertrauen, im Glauben für uns annehmen und gelten lassen dürfen. Das gilt für Arm und Reich. Aber einem Armen liegt dieses Vertrauen vielleicht doch ein wenig näher als einem, der sich durch seinen Besitz in falscher Sicherheit wiegt. Zurück noch einmal zur Geschichte, liebe Gemeinde, etwas Eigenartiges geschieht noch. Der Reiche denkt zum ersten Mal an andere. Wenn schon sein eigenes Schicksal jetzt unumkehrbar erscheint, So sollen doch seine noch lebenden Brüder von diesem ihnen ja auch drohenden Geschick gewarnt werden. Unser Gleichnis vollzieht also wieder die Wendung vom Jenseits ins Diesseits. Denn auch die Brüder des reichen Mannes, des reichen Mannes leben nach dem Motto: Erst wollen wir mal unser Leben genießen und dann wollen wir schon weitersehen. Die Brüder sollen nun ihr Leben ändern, ehe es keine Möglichkeit mehr dafür gibt, es zu tun. Der Reiche meint es gut. Er will etwas zur Rettung der noch Lebenden tun. Das gebührt ihm zur Ehre. Eine Totenerscheinung müsste doch eigentlich für seine Brüder eindeutig sein. Die müsste doch eigentlich unwidersprüchlich sein. Aber wir merken, dass diese Ideen des reichen Mannes nach der Totenerscheinung bei seinen Brüdern im Diesseits verworfen wird. Sie haben doch Mose und die Propheten, lautet die himmlische Antwort. Sie haben doch das Wort Gottes, Alten und Neuen Testamentes, würde das für uns heute heißen. Aber nein, sie haben doch nicht nur das geschriebene Wort Gottes, das auch, sondern sie haben ja auch das Person, das Fleisch gewordene Wort Gottes in Jesus Christus, unseren Herrn. Und das genügt. Es gibt also keine irgendwie okkulte Bestätigung aus dem Jenseits. Denn wer ein Interesse daran hat, diesem Gott auszuweichen, der wird auch eine Totenerscheinung für leeren Spuk und für eine Einbildung halten. Wir merken, liebe Gemeinde, Gott will uns keine Wunder schenken, die uns ergeben und ergriffen auf die Knie sinken lassen. Er ist auch kein Gott des Schocks, der meine Nerven will. Er ist ein Vater, der mein Herz gewinnen will. Und so kommt also kein Toter und keine Stimme aus dem Himmel. Wir haben nur Christus und sein Wort. Christus, der genauso verachtet und arm zu uns kam wie Lazarus. Der, der den Ärmsten ein Bruder sein wollte und so auch seine Liebe gezeigt hat, den Armen und dem Reichen. Der aber ebenso wie Lazarus an der Hintertür der Welt lag, als er in einem Stall in Bethlehem geboren wurde. Also wo sein Ort ist, das ist klar. Man hätte ihm offensichtlich sonst seine Liebe auch nicht geglaubt. Deshalb hat Jesus auch die öffentlichen Wunder, diese Schauwunder, nicht so sehr geliebt. Denn nicht durch Wunder sind Menschen seinem Herz begegnet. Seine Liebe hat Menschen geheilt und hat sie zur Umkehr bewogen. Deshalb, liebe Gemeinde, wer ihn nicht hört und wer sich hier nicht helfen lässt, dem können auch Botschaften aus dem Totenreich nicht weiterhelfen. Nutzlos. Deshalb Finger weg davon. Wir haben sein Wort. Wir haben seine Einladung, ihm zu vertrauen, das genügt. Und wir haben eine Geschichte wie diese aus dem Neuen Testament, die uns sagt: Weiche dem Armen, dem Bedürftigen, dem Flüchtlingen nicht aus, denn Gott tut es auch nicht. Im Gegenteil, wer bei Gott eintaucht, der taucht bei den Armen wieder auf.